um vier Ecken. Über Fotografie und alles, was damit zusammenhängt. Mit Miriam Slobinski und Alexander Hagmann.
Hallo Alex.
Ich glaube, wir nehmen auf. Hallo Miriam. Na, wie war's in Paris?
Ah, berauschend. Schön.
Berauschend?
Berauschend. Oh. Also nicht ohne externe Mittel, aber ja, berauschend von vielen Menschen, der Stadt an sich. Und es war unglaublich lieblich auch. Schönes Wetter,
ja.
wenn man so was Banales damit anfügen darf. Und eine tolle Zeit, ja. Viele Treffen, ja, okay. Viele Gespräche und viele Bilder.
Ja, viele Bilder. So, Emma Zapanimi, hast du auch was mitgebracht?
Genau, wir hatten ja darüber über sie gesprochen, dein Wunsch auf der Einkaufsliste. Mhm. Und wir hatten darüber gesprochen, dass du es ja so sehr auch rausgestellt hast, dass das wichtig ist, auf einem Cover zu landen. Und was finde ich bei der Paris-Foto?
Ja.
Eine Mitnehmzeitschrift, wo tatsächlich ihr Bild, was du beschrieben hattest, auf
genau
dem Cover.
Genau das vor allem. Ja, ja.
Das habe ich
nicht
dir
schlecht.
Habe ich dir mitgenommen, genau.
Ja, danke, danke. Hat mich sehr gefreut. Ich war erst überrascht, als ich diesen Umschlag sah und dachte, was kommt denn jetzt? Und dann mache ich ihn auf und ziehe die Zeitung raus und musste immediately grinsen, weil ich dachte, das ist natürlich cool.
So, als ob du es so fliert hättest.
Ja, genau. Und jetzt, pass auf, jetzt kommt eine große Überleitung. Mhm. Das hast du mir nämlich ganz auf analogem Wege geschickt.
Oh, ja. Haptisch.
Haptisch.
Hast du es in deinen Händen gehalten, weil ich es dir per Post zugeschickt habe. Genau.
Das stimmt. Das geht nun mal nicht anders, wenn man Druckerzeugnisse hat.
Ja, absolut. Und genau, das ist unser heutiges Thema irgendwie, das Analoge oder beziehungsweise die analoge Fotografie. Es war tatsächlich, wie kommen wir drauf? Es ist ja eigentlich etwas, wo man im ersten Moment sagen würde, ach Gott, jetzt kommen sie mit irgendwie so einem Allgemeinschauplatz.
Mit so einem alten Ding.
Ja, mit einem alten Ding.
Nee, ich war ja mit so einem alten Ding, genau, da müssen wir drüber reden, ob das ein altes Ding ist. Ich war ja letzte Woche auf dem Symposium vom Deutschen Fotorat und da waren mehrere Panels, thematisch alles total interessant. Und da war, ich glaube, es war das erste Panel, das drehte sich um die analoge Fotografie, es hieß analoge Fotografie zwischen Hype und Vergessen und es wurde moderiert von Christian Klant, der ja selber, glaube ich, nur noch also nasses Collodium-Verfahren, also richtig alte Technik nutzt. Und es ging am Anfang so ein bisschen darum, dass der Deutsche Fotorat und besonders diese AG, die sind ja unterteilt in AGs, diese AG UNESCO-Weltkulturerbe sich dafür eingesetzt hat, dass die analoge Fotografie immaterielles Weltkulturerbe wird.
Und sie ist es geworden.
Immaterielles Kultur, genau, und sie ist nämlich geworden, aber ich weiß gar nicht, ob das Wort Weltkulturerbe in dem Fall richtig ist, weil es ist erstmal nur immaterielles Kulturerbe in Deutschland.
Mhm.
Das muss man weiter dran arbeiten, dass das dann auch meinetwegen erstmal dann europäisch anerkannt wird und weltweit. Also erstmal ist es nur Deutschland. So, es wurde leider nicht so ganz klar in dem Panel, was das jetzt genau bedeutet. Grundlegend bedeutet das wohl, dass der Wert des analogen Materials anerkannt wird und auch, also es geht darum, dass so etwas wie Technik und Wissen um analoge Fotografieverfahren bewahrt werden soll. Was das Ganze am Ende genau bedeutet, also in der Praxis, ist nicht ganz klar. Es ist erstmal eine Anerkennung, dass das zu bewahren ist, was ich ja erstmal, finde ich ja erstmal gut.
Ja, und zwar
dann so
als immaterielles Kulturerbe quasi wird anerkannt, also nicht, dass nicht im ersten Sinne, dass ein bestimmter Abzug einen Wert hat, sondern die Kulturtechnik an sich, also anderes Immaterielles ist Kulturerbe, sind irgendwie sowas wie Buchbinderhandwerk oder andere Handwerksbereiche auch. Ne? Ich habe mir das mal angeguckt, deutsche Gebärdensprache ist auch immaterielles Kulturerbe, also diese Kulturtechniken und damit wäre dann die analoge Fotografie eine Kulturtechnik, ein Handwerk im ersten Sinne, was jetzt als bewahrungs- und schutzwürdig anerkannt ist. Ein politischer Schritt.
Ja, total. Und auch richtig und auch super cool, dass das so funktioniert hat. Trotzdem gab es so ein, zwei Punkte, die mir in dem Panel gefehlt haben, die ich gerne, wo ich gerne drüber sprechen würde. Mhm. Und du hast es quasi schon genannt. Es ist eine Kulturtechnik und mir fehlte ein bisschen die Ausdifferenzierung, was das genau bedeutet, wenn so etwas eine Kulturtechnik ist und wieso Digitalfotografie im Zweifel keine Kulturtechnik sein sollte. Also wieso bewahren und arbeiten wir daran, alte Technik oder Kulturtechnik zu bewahren, und setzen sie so der digitalen Fotografie gegenüber. Ich möchte jetzt gar keine so Definitionsmeierei machen, ne? Was ist jetzt genau Fotografie und was ist jetzt genau digitale Fotografie und was ist analoge Fotografie? Das ist ja irgendwie so eine totale Hybris und in der Definition wird das auch irgendwann sehr dynamisch.
Ja. Also
ja.
Ich glaube, zum einen, wenn man sich mal die Liste dieses immateriellen Kulturerbes anguckt, dann sind ja sehr viele Punkte oder ausgezeichnete Techniken, Kulturen dabei, die quasi in das Vergessen oder in eine mögliche Unsichtbarkeit abrutschen. Also ich glaube, es hat tatsächlich auch ein Motivationsstrang ist auf jeden Fall dieses Bewahren von etwas, was nicht mehr unbedingt praktiziert wird oder wo das Wissen nicht mehr unbedingt kursiert. Und da würden wir jetzt, das können wir nochmal eben, also ist das so, wäre dann ja die Frage. Und ich glaube, der andere Punkt, genau, das ist die Gefahr, die man, wenn man sich ein bisschen, wenn man drüber nachdenkt oder wenn man verschiedene Texte liest, ja immer sofort hineinkommt. Also das möglicherweise ausspielen oder in Konkurrenz setzen, analog versus digital, wer gewinnt, wer ist besser. Und dann gibt es, wenn man sich so ein paar YouTuber und Co. anguckt, das habe ich mal gemacht, die bekommen dann unglaublich viel Feedback genau auf solche Folgen, wo man dann sagt, so jetzt machen wir es mal analog oder jetzt machen wir es mal digital und dann schreit die andere Gruppe quasi, die andere Technik bevorzugt auf. Und da gibt es, wenn man das so verfolgt, fand ich das sehr interessant, dass das offensichtlich ein emotionales Thema auch ist, obwohl wir sehr viel über dann technische Aspekte reden könnten, ist das auch eine sehr emotional geführte Diskussion.
Ja, ja, total. Und so ähnlich wurde sie da, also auf eine ähnliche Art und Weise, ein bisschen subtiler wurde sie da auch geführt, weil natürlich erstmal dran drüber gesprochen wurde, okay, was ist denn jetzt das Besondere an dem analogen Arbeiten? Ich meine, auf dem Panel saßen noch Lynn Schröder und einer der Leiterbesitzer, Inhaber, ich weiß gar nicht seinen Namen nicht mehr, von Chrome, von diesem Analogfotografie-Laborladen Galerie hier in Hamburg, sitzen mitten in der Innenstadt, sehr gute Lage. Ich war noch nie drin, weil ich das ist ja ein Laden für Technik und da brauche ich nicht so richtig. Es gibt für mich keinen Grund, dorthin zu gehen, um mir eine Kamera anzugucken oder einen Film entwickeln zu lassen oder so. Und er erzählte zum Beispiel ein wenig, wie stark das zunimmt, also wie viel die tatsächlich entwickeln, also dass das wirklich gerade ein Hype ist, ne? Also das läuft tatsächlich richtig gut. Und gleichzeitig, das war ein sehr interessanter Punkt, dass ziemlich viele ihre Negative nicht mehr abholen. Die wollen nur das entwickelt haben und dann meinetwegen gescannt haben. Und so. Und die Negative, die schmeißen 80%, ich glaube, er hat 80% gesagt, 80% aller Negative schmeißen sie weg. So, und das ist zum Beispiel ein Punkt, wo ich dachte, jetzt können wir, das ist doch ein super, warum ist das so? Warum kann man darüber reden? Aus welchem Grund? Das passierte nicht so richtig. Und da würde ich total gern anknüpfen, weil das nämlich genau das ist, wo ich sagen würde, da ist eigentlich die Analogfotografie ja so eigen, weil sie ein Ding, sie produziert Material. So, und dieses Material war schon seit jeher, seit es die Fotografie gibt, auch bildwichtig. Also es hat eine sehr große Rolle gespielt, was für ein Material mit Fotografie benutzt wurde, worauf wurde geprintet, worauf wurde aufgenommen, wie wurde das gemacht. Das ist etwas, was so ein bisschen verloren gegangen ist und ich glaube, dass es ja immer auch einen guten Grund dafür gab, warum sich Künstlerinnen und Künstler besonders Künstlerinnen und Künstler, für eine bestimmte Materialität entscheiden.
Mhm. Ja.
Mhm. So, ne? Also ob es das jetzt im Piktorialismus war, wo dann sowas wie Gummidruck oder so, das hatte ja, es gab einen zwingenden Grund, das zu machen. Und wenn das heute so ist, dass zum Beispiel sowas wie Negativ, was so, ja, das Unikat ist,
ja,
wenn das einfach in Müll wandern darf, weil das überhaupt keine Rolle mehr spielt, dann würde ich das so lesen, und das ist meine Theorie, die ich da gerne auch gehört hätte oder mindestens diskutiert hätte auf diesem Symposium, dass die Fotografie vom Handwerk komplett weggekommen ist, vom Material sich entfernt hat, also in der Masse, in der Breite. Natürlich gibt es für alles Ausnahmen, ne? Also da werden jetzt bestimmt Leute schreien, nein, ich printe alles auf dem, ja, gibt es alles noch, aber in der Masse scheint es so zu sein, dass sich diese Kulturtechnik, diese Idee von Fotografie auch als Material entfernt hat zu, Fotografie ist nur noch ein Kommunikationsmittel. Ich brauche nur noch dieses Bild, um das irgendwo eingescannt zu posten oder zu zeigen. Also nur noch das Zeigen von Bildern. Die Form ist egal. Das ist jetzt sehr eng zusammengefasst.
Ja,
aber
weil es auch einmal eine Materialität und einmal eine Tätigkeit ist. Aber ich versuche es jetzt gerade in eine Analogie zu bringen, ob man sagen könnte dann mit deiner These, vorher war es diverses, individualisiertes Material im Prozess wie im Ergebnis, und jetzt wäre es der Screen.
Ja,
also wenn man es jetzt
so ein bisschen,
also ne, wenn und oder ja, also dass dass die nicht abgeholt werden, ist ja eine sehr spannende und verrückte Beobachtung. Bei gleichzeitiger...
Ja, aber nicht nur bei denen, ne, überall. Das, okay. die kennen auch wohl, das hat er dann erzählt, viele andere Labore auch, die sind viel im Austausch, weil es auch gar nicht... Ne? Und es ist wohl bei allen so, dass so Negative nicht mehr abgeholt werden.
Aber dann ist, also wird, wenn ich das richtig verstehe, analog in der Welt herumgegangen, also mit diesem Fotoapparat, der einen Film hat, das ist der analoge Teil. Diese, also dann oftmals ja, ne, gesagte Reduzierung eben auf die 36 Bilder mit dem Film, die...
Oh, da können wir gleich nochmal drüber
genau,
reden. Genau,
die
Anmerkung zu.
Also ne, da kommen immer so Wörter wie Verlangsamung, bewusst, also die Achtsamkeit fotografieren, wo wir davor so oft das vollkommen anders, also da hat es nichts Meditatives, sondern da war dann die Jagd oder der Schuss. Das waren völlig andere Anspannungsbegrifflichkeiten benutzt haben. Und jetzt wäre das also was Achtsames. Und dann laut den Schilderungen hört aber das Analoge auf, sobald es in die Verarbeitung kommt. Also das Mühsame. Und auch eigentlich dann, wenn man sagt, die Dunkelkammer hat ja was Magisches, auch das wird ja dann übersprungen.
Ja, also natürlich... muss man, das klingt sehr absolut, aber es ist natürlich nicht immer und überall so, aber es deutet extrem darauf hin, wenn einfach die Negative keine Rolle spielen.
Ja, interessant.
So, und das ist eigentlich das Einzige, was mich ein wenig, ich war ein wenig besorgt, als ich das hörte, weil ich grundsätzlich diesen Hype um analoge Fotografie gut finde, vor allen Dingen in einer Zeit, in der sich die Preise innerhalb der letzten 15 Jahre wahrscheinlich bei allem verdoppelt haben.
Warum findest du den Hype gut?
Ich finde den Hype gut. Ich fand ihn gut, bis ich das gehört habe. Ich fand diesen Hype gut, weil ich davon überzeugt bin, dass das Arbeiten mit dem Bild, auch das Wissen um, was ein latentes Bild ist im Labor, dieser belichtete Film, auf dem du noch nicht siehst, weil er noch nicht entwickelt ist, das ist ein ganz eigener Akt, ein Bild damit zu produzieren und dann am Ende ein Bild auf einem Papier zu haben, und das holst du dann aus der Entwicklerschale und lässt es trocknen, oder meinetwegen lässt es auch durch eine Maschine laufen, die entwickelt und kommt das Ding schon halb getrocknet hinten raus. Das ist ein komplett anderer Akt, auch wenn er immer damit verglichen wird, als die Idee, ich fotografiere ein Bild, meinetwegen auch analog, und scanne das dann, habe das am Rechner und den Rest bastel ich mir in meinem angeblichen digitalen Labor. Etwas anzufassen und etwas mit der Hand zu bearbeiten und auch in die Hand zu nehmen, ist was anderes als immer, du hast ja bei jedem Bild eventuell ein anderes Material, ein anderer Negativfilm, du fasst das immer anders an, aber deine Maus oder dein Trackpad oder so ist immer gleich, also auch der Bildschirm ist immer der gleiche, die Visualität ist immer die gleiche, du veränderst immer nur den Look. Du ziehst da immer wieder ein bisschen Kontraste härter, aber dieses Feeling für ein Bild, ich glaube, ich hatte immer gedacht, okay, wenn dieser Hype um analoge Fotografie wirklich so groß ist, dann ist auch der Wunsch vielleicht wieder groß, Material zu produzieren, das eine gewisse Form von Eigenständigkeit hat. Mhm. So, wahrscheinlich scheitert es bei vielen daran, dass es einfach wahnsinnig teuer geworden ist, egal wie groß der Hype ist. Die Preise sind unfassbar. Ich glaube, eine Entwicklung kostet 7-8 Euro oder so von einem Mittelformatfilm. Der Film selber kostet irgendwo zwischen 10, das billigste, und vielleicht 20 Euro für keine Ahnung wie viele Bilder dann, kommt auf den Film an. Aber das ist, als ich das hörte, dachte ich, ach so, das ist eigentlich nur dieses, ich laufe mit einer Kamera rum, in der ein Film ist und kein Chip. Mhm. Und alles andere danach ist eigentlich gleich. Am Ende printe ich das Ding wieder über einen Tintenstrahldrucker aus, wenn ich es überhaupt drucke, oder ich zeige es irgendwo auf Social Media. Und da war ich dann so, ach nee, okay. Das ist ja lahm.
Ich würde es ein bisschen anders betonen, mhm, vielleicht, weil ich glaube, dass gerade in diesem auch dann Kopierverfahren, also zwischen analog und digital, spannende Arbeiten entstehen können. Und man dann in dieser Wahrnehmung, wenn man sie denn dann hat, des Haptischen, des Analogen und des Digitalen, können ja Arbeiten entstehen, die das Medium anders reflektieren. Also was ist das eigentlich in seiner Natur? Und das finde ich eine sehr produktive Sache für das Verständnis des Mediums an sich. Und da schließen sich analog und digital nicht aus, da überkreuzen sie sich eigentlich oder ergänzen sich. Was ich bei dir raushöre, und das ist, finde ich, durchaus ein Faktor, also in diesem ganzen Haptischen, in diesem ganzen Prozessualen, in diesem ganzen auch Fehler nicht mehr zurücknehmen können. Also ich kann die Schritte nicht mehr negieren oder beziehungsweise...
Kein Apfel-Z.
Ja, da kommt der Apple-User durch, genau. Dieses Abarbeiten an etwas, einen gewissen Fleiß ja zeigen zu müssen, Fehlerhemmschwelle oder eine gewisse Fehlerhaftigkeit immer wieder anzugehen. Das ist ja etwas, was man stark mit dem Analogen verbindet. Und dabei eben, Bildbearbeitung im Digitalen ist auch eine Kunst oder eben hat ihre Schwierigkeiten. Aber ich finde, gerade in diesem analogen Prozess ist man immer sehr stark an diesem Abarbeiten. Und ich muss dran denken, dass sich das ja auch verändert hat oder so verschiedenen Stufen der Entwicklung des Mediums ja dokumentiert ist. Also wenn man sich so Fotofachblätter aus dem 19. Jahrhundert anguckt, wurde immer beschrieben, wie die Chemie gemischt wurde und wie jeder seine Ergebnisse dann mit einem ganz individualisierten Mischverhältnissen aus Zutaten dann herstellen konnte. Und du hast ja die Piktorialisten angesprochen. Das war sehr individuell, und dann kommt ja auch eine Industrie dazu, und dann sind wir vielleicht noch bei den Angaben, die man ja im 20. Jahrhundert ganz häufig hat, wie habe ich überhaupt meine Kamera eingestellt, und da spielt die Chemie keine Rolle mehr, weil offensichtlich wird das von anderen gemacht. Und da haben wir ja schon den Dienstleistungssektor dann. Und das finde ich auch interessant, dass man dann sagt, okay, das Analoge beschäftigt einen dann nur noch zu einem Teil. Und zwar dann für die Kamera, wie die funktioniert, weniger für die Chemie. Dann vielleicht eben, absolut, du hast ja gesagt, das Trägermedium, also dann natürlich das Papier für den Abzug. Und ich finde jetzt, wenn man sagt, es ist ein Hype hat ja auch immer eine Natur des nicht 100%ig sich wiederholenden, sondern Hype nimmt eigentlich etwas, was da war, und verändert es in den Bedürfnissen, die wir haben. Und dann würde ich sagen, ist das sehr konsequent, dass sie zwar die Tätigkeit mit einer analogen Kamera machen, da war quasi, nehmen sie dieses 20. Jahrhundert und die Kameratechnik im Mittelpunkt mit. Und dann kombinieren sie es aber mit dem Nutzen, und der Nutze ist heute das Zeigen am Screen, und dann ist das eben die neue Kombination dessen.
Genau. Die Why ich not? Aber nicht, ich finde sie halt argumentativ extrem schwach, warum das so passiert. Weil dann Lynn Schröder hatte zum Beispiel bei ihren Studierenden herumgefragt, aus welchen Gründen die denn, da fotografieren auch manche analog, warum denn analog fotografiert wird. Und das waren die gleichen Argumente, die ich auch vor 15 Jahren selber im Studium schon für mich gefunden hatte, vermeintlich, warum ich jetzt analog fotografiere.
Die da wären?
Die waren dann zum Teil natürlich das, was du eben sagtest, ne? Dieses, man würde entschleunigter arbeiten, man würde anders in die Kamera gucken, weil man bei vielen analogen Kameras von oben reinguckt. Was natürlich auch nicht stimmt. Das ist natürlich Quatsch. Also der Großteil analoger Kameras ist ja keine Mittelformatkamera mit einer Mattscheibe, wo du von oben reinguckst, sondern es gibt, ich glaube, der größere Anteil an analoger Kameras ist genauso Spiegelreflex. Da guckst du auch vorne rein und dann wird es über den Spiegel, guckst du dann quasi durch das Objektiv. Gleichzeitig das, was du eben auch sagst, diese Reduzierung auf nur 36 Bilder oder sogar nur 24 Bilder oder nur 12 Bilder. Das sind alles Argumente, oder dass man nicht zum Beispiel hinten drauf sofort das Bild sehen kann und dass man sich nicht immer kontrolliert, sondern dass man nur beim Fotografieren ist. Alles Argumente, die ich für mich auch damals, als ich analog, ich habe mein ganzes Studium fast nur analog fotografiert, auch meine Bachelor- und Masterarbeit sind hauptsächlich analog entstanden. Und diese Argumente habe ich auch für mich herangezogen. Aber umso länger ich drüber nachdenke heute, umso weniger entsprechen die der Wahrheit. Weil das sind nur so vorgeschobene, wie so Strohmann-Argumente, obwohl das stimmt auch nicht ganz. Denn alles, was du da sagst, kannst du auch mit digitalen Mitteln machen. Ne, du könntest dir, ne, dann gab es zum Beispiel das Argument, analoge Kameras sind günstiger als digitale Kameras, was auch überhaupt nicht stimmt. Du findest ja auch, wenn du vor 15 Jahren, kannst ja auch eine digitale Kamera von vor 15 Jahren holen. So eine, keine Ahnung, EOS 5D, das war so die erste gute Spiegelreflexkamera mit, keine Ahnung, 12 Megapixeln oder so. Gute Kamera, die kriegst du, glaube ich, 550 Euro heute. Also das ist auch jetzt nicht besonders teuer. Und wenn du dir, dann kannst du hinten einstellen, dass dir das Bild nicht angezeigt wird, nachdem du fotografiert hast. Das lässt sich einstellen. Somit wäre das Argument auch schon hinüber. Und dann kaufst du dir einfach eine 1 Gigabyte Speicherkarte und dann hast du nur 30 Bilder. Das Einzige, was du machen kannst, ist immer zur Not drauf gucken und löschen. Du kannst ja aber das Display auch abklicken. Wenn es wirklich dein Argument ist, ich möchte entschleunigt arbeiten, ich möchte da nicht drauf gucken. Wenn es wirklich hart auf hart kommt, kannst du es auch einfach so einstellen, dass es auch digital funktioniert. Ich glaube, dass die Analogfotografie komplett andere Stärken hat, als sich nur darauf zu beschränken, dass man ja anders fotografieren würde.
Ja, ich glaube,
dieses andere Fotografieren kannst du auch selber hervorrufen.
Ja, ich glaube, dass eben, also hinter dieser Begrifflichkeit analog steckt, neben dem Abarbeiten, dann diese Ernsthaftigkeit der Auseinandersetzung. Und die versucht man ja, oder diese möchte man ja auch gerade als studierende Person, die das erst noch lernt, ja unter Beweis stellen. Ne? Man nimmt das ernst. Aber wenn du sagst, eben das Digitale hat für dich so viele Vorteile, oder wie hast du es
Sie werden immer so genannt. Ja. Sie werden immer, es heißt immer, das wären die Vorteile der digitalen Fotografie, der analogen Fotografie. Aber das sind meiner Meinung nach nicht die Vorteile, weil das alles Dinge sind, die du, wenn du es wirklich willst, in Großteilen auch digital herstellen könntest. Die könntest du auch digital hervorbringen, diese Vorteile.
Und ich glaube auch, dass.
Ich glaube, dass die Vorteile woanders liegen würden. Ja.
Und zwar?
Bei der analogen Fotografie. Eben das, was ich eben meinte, dass du, wenn du es ernst meinst, gezwungen bist, mit Material zu arbeiten, dass du sowas wie den kompletten chemisch-optischen Prozess durchmachen musst, nämlich den chemischen Prozess des Bildes auf einen Film oder auf ein Trägermaterial, auf ein chemisches Trägermaterial, dieses dann mit Licht wieder übertragen, nämlich im Vergrößerer, auf ein Papier oder auf ein anderes Trägermedium, was auch immer, und dieses wieder mit Chemie zu verfestigen, sagen wir mal, zu verstetigen.
Okay, aber dann...
Und ich glaube, dieser ganze Prozess, dieser Handlungsprozess bedarf A, sehr viel Wissen, sehr viel Handwerk. Und das war, deshalb meinte ich, dass dieses Handwerk, das ist so ein bisschen verschütt gegangen. Es wird einfach nur noch fotografiert, weil es so einfach geworden ist. Das digitale Fotografieren ist total simpel geworden. Weil auch eins meiner Argumente, warum die Fotoindustrie so auch am Darben ist und nicht mehr so viel gekauft wird, weil es bedarf keines großen Könnens mehr. Es ist nichts Besonderes mehr zu fotografieren. Das war es aber mal. Es war mal wirklich etwas Besonderes, diesen Prozess durchzumachen. Besonders wenn man im künstlerischen oder professionellen Bereich arbeitet. So im Amateurbereich wurde einem ja vieles abgenommen. Das fing ja bei Kodak schon an, dass du einfach nur, musst einfach nur fotografieren, gibst ab und kriegst irgendwann 10x15 Abzüge oder so zurück.
Ja, genau. Also das,
und alles, was dazwischen passierte, gibt's nicht.
Also quasi. Als eine alltäglichere Tätigkeit oder eine zugängliche Tätigkeit würde ich schon ansehen, dass man dann seine analogen Filme zur Drogerie bringt und bringt bis heute und dort ausdrucken kann. Und ich versuche es gerade, weil wir kommen wieder in so eine Vergleichbarkeit oder eine Abwägung rein, was ich einfach finde, ich glaube, da sitzt man ein bisschen selbst diesen kultivierten Trugbildern auf, dieser Begrifflichkeiten auch, also dieses Analoge als eben das Handwerk, das Abarbeiten, das die Kunst, das Material zu beherrschen. Und ist es nicht, oder man kann ja auch davon sprechen, man hat die Kunst im Digitalen gewisse Skills zu entwickeln und mit denen auf sie zu reflektieren, mit ihnen umzugehen. Und das Digitale als das Neue ist ja auch irgendwie gesetzt, oder das Fortschrittliche, das ist dann so ein anderes Bild, was da reinkommt, was einem dann manchmal hilft, aber auch nicht immer. Und ich finde, beide Bilder eben sind ja auch Vorstellungswelten, die sehr klischeehaft sind und natürlich irgendwie ihre Berechtigung haben, aber auch den Blick verstellen dessen, dass auch ich vor dem Rechner sitze, mich abarbeite, vor dem Rechner einen Look kreiere, wie auch immer, und ob ich da dann, also was ich da dann eher befremdlich finde, dass ich, und das ist mir letztens irgendwo auf einer der Plattformen in mein Feed gespült worden, dass ein sehr junger Fotograf als Testimonial, glaube ich, für Adobe davon sprach, dass es jetzt zwei neue Buttons gebe, einmal für Staub und für Korn. Und dann, und da habe ich gemerkt, dass ich zu schmunzeln begann, und dass ich dachte, interessant, dass sich so stark das Analoge oder eben diese Fähigkeiten ums Material so stark immer wieder referenziert werden dann in diesem digitalen Raum, und dass es da kaum bis zum Abwedeln kaum eigene Begrifflichkeiten gibt und Fähigkeiten, wo man dann sagt, genau, das ist eben jetzt einfach eine Fähigkeit, die man haben muss. Also, und auch das, wie man dann das Ergebnis bewertet. Und da sind wir ja mittlerweile so breit aufgestellt, wenn wir sagen, Fotografie ist eine Kulturtechnik, ist etwas, was überall ubiquitär einfach überall vorhanden ist in den unterschiedlichsten Nutzungszusammenhängen, dann reden wir ja nur noch in einem sehr kleinen oder in einem Teilbereich, ich will es gar nicht quantifizieren, also in einem im Teilbereich reden wir ja darüber, was jetzt das perfekte Material ist. Eigentlich reden wir ja viel lieber darüber, was die Logik dieses Vorganges ist. Und das könnte ich ja auch oder kann ich und mache ich auch für digitale Arbeiten.
Ja, ja, absolut. Also da würde ich glaube, da sind wir uns wahrscheinlich auch beide einig, dass diese Technik, über die wir sprechen, ob die jetzt nun analog, digital, whatever oder Twitterwesen davon oder irgendwer, wo die Sachen Überschneidungen hat, dass das zwar bis zu einem gewissen Grad eigenständig ist und Relevanz hat, aber am Ende hast du ein Bild von irgendwas gemacht und das ist eigentlich viel wichtiger, aus welchem Grund, aus welcher Motivation du Bilder produzierst. So, und es ist ja, also das hörte sich vielleicht gerade eben so an, als wenn ich digitale Fotografie nicht wertschätze. Im Grunde ist mir das vollkommen egal, tatsächlich, wie produziert wird, weil die Arbeit selber ja einfach gut sein kann, auch wenn sie digital entstanden ist, spielt überhaupt keine Rolle. Also eine gute Arbeit ist eine gute Arbeit, da habe ich meine Kriterien für, meine persönlichen vielleicht auch, und ob die jetzt, ob das analog oder digital ist, spielt da für mich persönlich überhaupt keine große Rolle. Ne? Es gibt großartige digitale dokumentarfotografische Arbeiten, künstlerische Arbeiten, whatever. Es gibt es in allen Bereichen. Vielleicht sogar mehr als früher, weil viel mehr Leute arbeiten können, weil die Wege einfacher sind. Das Einzige, wo ich immer skeptisch werde oder anfange auch zu zweifeln an der Qualität, ist, wenn genau sowas passiert, wie das, was du gerade eben beschreibst, dass eben digitale Filter genutzt werden, nur um das irgendwie aussehen zu lassen. Mhm. So, das muss dann wieder aussehen, es muss unbedingt aussehen wie analog, es muss irgendwie total leicht kaputt aussehen oder so. Alles Sachen, die eigentlich nicht da drin sind. Mhm. So, es muss Korn rein, was nicht vorhanden ist. Also es muss auch unbedingt wieder, und ich würde am liebsten die Frage stellen, aber warum muss es denn? Es gibt garantiert bei bestimmten Arbeiten, in bestimmten Situationen, bei Konzepten, die so geschrieben wurden, zwingend erforderliche Momente, in denen das so aussehen muss, wo digital meinetwegen da Staub drauf gearbeitet wird oder wo es keinen anderen Weg gab, das zu produzieren oder in einer bestimmten Größe. Das gibt es garantiert. Mhm. Aber dieser inflationäre Gebrauch von Filtern, um Bilder aussehen zu lassen, als wären sie digital nicht nur aufgenommen, sondern auch ausproduziert. Und das ist ja das Interessante. Nicht nur das digitale Aufnehmen oder das analoge Aufnehmen wird da simuliert, sondern es wird ja der komplette Prozess simuliert bis hin zu einem vermeintlichen Laborfehler oder Entwicklerfehler mit Schlieren und Kratzern und da ist noch Staub drauf. Und da frage ich mich, okay, ist das alles nur Make-up? Ist es eigentlich nur das Drüberpinseln, weil man eigentlich nicht genau weiß, was man da gemacht hat? Also weil der Bildinhalt selber nicht gut genug ist oder weil das Konzept nicht gut genug ist, müssen wir da jetzt so einen visuellen Layer drauflegen, weil dann wird das Bild wenigstens schön. Und warum ist es dann überhaupt schön?
Ja, die Motivationen sind sicherlich vielfältig. Daher kann ich jetzt gerade nur spekulieren. Aber als erstes fällt einem ja auf, dass man sich in eine Tradition stellen will. Also man möchte in dieser Tradition diese irgendwie weiterführen und macht das dann mit komplett anderen Mitteln. Ob das jetzt eine rein ästhetische Entscheidung ist oder ob das auch etwas damit zu tun hat, dass man eben dann zum Beispiel diese Ernsthaftigkeit durch den Look, also die Ästhetik der ernsthaften Auseinandersetzung dann irgendwie zeigen möchte, so wie andere irgendwie Bilder an die Wand hängen in einer bestimmten Formation, weil man sagt, so sieht das aus und dann bin ich auch Künstlerin oder Künstler. Also dieses erstmal ja, nachmachen, imitieren, könnte man ja fast schon sagen, um einen Anspruch zu erfüllen, bevor man dann vielleicht da reingeht und sagt, was habe ich damit jetzt eigentlich gemacht? Was ist das jetzt eigentlich für ein Ausdruck? Das könnte alles dahinter liegen, wer weiß. Und natürlich auch, also Instagram oder wo war das? Instagram, Flickr, die hatten, da gab es ja auch gewisse Looks, die waren ja auch analog in den ersten oder Filter.
Ja, das war bei Instagram, oder? Instagram war ja quasi die Grundidee so, ne? Instagram war ja quasi wie so eine Polaroid-Maschine, die das digital simuliert hat. Daher ja auch das Quadrat am Anfang.
Und das ist ja dann, also.
Am Anfang war Instagram eine Plattform, wo Fotografie aussehen sollte wie. Ja, wie ein Polaroid quasi. Und da könnte man so verschiedene Filter drauflegen.
Ja, und könnte man da nicht dann sagen, okay, das ist einfach dann der Schritt, um das überhaupt zu kommunizieren, was das sein soll? Also bevor wir das dann alle en masse verstehen, was wir damit machen können, ist der Look dann dafür da zu sagen, so sollt ihr es bitte denken, weil wenn ich mir jetzt heute generierte Bilder anschaue oder gerade die frühen generierten Bilder, da habe ich, denkt man ja, oder ist man ja auch überlegt sich, okay, wo kann ich das jetzt einkategorisieren und wie sieht das aus? Ist das fotografisch? Ist das eher eine Spieleästhetik? Hat das was von einem Comic? Und wo knüpft das eigentlich an? Und ich finde, dass, wenn man dann so bewusst wie Instagram zu Anfang diese Visualität, diese Ästhetik wählt, kann man ja auch die UserInnen quasi vielleicht sogar damit dann anfüttern und lenken, weil das ist was, die springen dann von was Bekanntem ab und kommunizieren gleichzeitig das, was es sein soll, auch wenn es dann ganz anders funktioniert. Aber sozusagen dieses, das ist Fotografie oder das ist Bildlichkeit, mit der wir jetzt hier kommunizieren. Das finde ich eigentlich ganz spannend, weil man natürlich jetzt auch sagen kann, mit generierten Bildern, jetzt gibt es ja auch die Äußerungen dazu, dass quasi das Postfotografische als Begriff zu früh kam mit dem Digitalen, sondern eigentlich jetzt für generierte Bilder sich doch viel besser anbieten würde als Term und man sagen könnte, okay, jetzt kommen wir in was rein, wo eigentlich Fotografie egal, also analog und digital an einer anderen, ja, wie nennt man das, Systemplatz eigentlich geschoben werden. Also jetzt beginnt das Ausdifferenzieren, wo sich Fotografie noch zeigt oder benutzt wird und wie sie benutzt wird, weil wir jetzt eine andere Abgrenzung haben. Mhm. Und dann sind beide in einem Topf. Ne? Dann sind beide irgendwie in dem Topf der Abgrenzung zur generierten Bildlichkeit. Und nicht mehr in dieser Konkurrenz zwischen A, analog und B, digital, was ich auch spannend finde, wenn man jetzt
das jetzt so hat. Was, weißt du, was ich total interessant finde in dem Zuge, dass wenn man sich dann die Geschichte der Fotografie im Gesamten, also die technische Geschichte anschaut, war ja immer der Wunsch, also der Wunsch der Industrie, der Wunsch der Allgemeinheit, das möglichst technisch sauberste Bild herzustellen. Es war immer Ziel, möglichst schärfer, möglichst klarer, möglichst bessere Farben. Natürlich
da muss ich
mit
immer
Auswüchsen
sofort an Fernseher denken, Entschuldigung.
Ja, genau, aber das ist ja genau worauf wollte ich auch gleich hinauskommen. Es gab dann in der Geschichte der Visualität von Medienbildern, nenne ich sie jetzt einfach mal, ja bestimmte Punkte, dass zum Beispiel eine Zeit lang wurde zum Beispiel der Röhrenfernseher, den manche vielleicht noch kennen. Da gab es ja manchmal auch dieses Flackern und Flimmern und so. Das existiert ja heute alles nicht mehr. Und es wurde aber eine Zeit lang noch genutzt, um quasi Fernseher zu symbolisieren oder auf etwas Altes oder Früheres hinzuweisen, weil das eine Ästhetik war aus einer bestimmten Zeit.
Genau.
So, und irgendwann war die zum Beispiel in der Fotografie die technische Entwicklung so weit, dass da war nicht mehr viel zu holen an Schärfe, an Klarheit. Da kam nichts mehr. Und dann kam die Digitalfotografie, die am Anfang ja noch total fehlerbehaftet war. Es war total verpixelt. Mhm. Die Farben waren total daneben. Der ganze, also es gab noch keinen guten Prozess, ein Bild sauber dann zu drucken. Also man konnte den Bildern sofort ansehen, dass sie digital produziert wurden. Das ist jetzt auch so weit gekommen, dass also mittlerweile ist die Technik ja da, ich weiß gar nicht, ob das noch viel weiter geht. Schärfer als scharf geht ja nicht. Dann kam irgendwann sowas wie HDR, dass da Dynamiken, also Helligkeits- und Farbdynamiken drin waren, die mit der analogen Fotografie gar nicht möglich waren. Ne? Da hattest du einen Dynamikumfang von 9 oder so und jetzt hast du den Dynamikumfang, den kannst du bis ins Unendliche drehen, gefühlt. Ich mache jetzt Anführungszeichen. Und jetzt sind wir genau an diesem nächsten Punkt, nämlich da ist Ende und jetzt kommt dieses generative Bild, was interessanterweise auch am Anfang extrem fehlerbehaftet war und dem du sofort angesehen hast, woher es kommt. Da waren, wenn Menschen drauf waren, mit den Fingern, der Klassiker, oder überhaupt Fehler in diesen Bildern, die sowieso Halluzinationen, das waren alles so Fantasiebilder plötzlich, egal wie sehr du die an die Realität andocken wolltest. Und umso weiter, und wir sind ja noch nicht weit in der Geschichte der generativen Bilder, und umso weiter das geht, umso klarer und sauberer werden auch die und umso mehr nähern sie sich einem Bild an, was eventuell so aussieht, als würde es in der Realität stattfinden, also als würde es Realität zeigen und somit so aussieht wie das beste fotografische Bild, meinetwegen. Ja. Rein technisch, nicht inhaltlich. So, und wahrscheinlich ist das der Punkt, da geht es jetzt, die Entwicklung ist halt ultraschnell. Das, was bei anderen Bildern so 30 Jahre gedauert hat, bei anderen Techniken oder 40, ist jetzt halt innerhalb von 2-3 Jahren passiert und das wird wahrscheinlich auch weitergehen. Die Frage ist aber, wohin und warum? Und das ist eigentlich die viel interessantere Frage. Warum muss eigentlich das generative Bild aussehen wie eine sehr gute Fotografie? Ja. Also rein technisch, nicht inhaltlich. Warum ist das überhaupt so? Ich verstehe das überhaupt nicht. Ich verstehe auch den Sinn und Zweck nicht. Es gab ja auch bei dem Fotorat den Talk oder den Vortrag von Jürgen Skriber zur KI. Mhm. Und auch da waren meine Gedanken die ganze Zeit so, ja, aber können wir nicht einfach mal drüber sprechen, warum Menschen überhaupt den Drang verspüren, diese Bilder zu produzieren? Mhm. Ich verstehe das gar nicht. Läuft das irgendwann darauf hinaus, dass das todeslangweilig ist und keinen mehr interessiert, wenn alles nur noch scharf und sauber ist? Vielleicht auch deshalb der Rückschritt für viele, analoges Material zu nutzen, weil der Fehler quasi inbegriffen ist, weil das analoge Material irgendwie immer nie perfekt war, also nie das, was wir als Endpunkt einer Perfektion, einer technischen Perfektion sehen. So wird es darauf hinauslaufen, dass vielleicht KI-Bilder erst dann wieder interessant werden, wenn wieder Fehler eingebaut werden, wenn wieder an den Anfang zurückgegangen wird. Also wenn die Bilder wieder aussehen wie jetzt meinetwegen 2022 oder 2023, als alles noch irgendwie falsch war in diesen Bildern und sie trotzdem aussehen wollten wie Fotografien. Also kommt das so, was wir anscheinend ein bisschen übersprungen haben, mhm, in dieser Geschichte der Bildtechnik, ist, dass es diese Zeit der fehlerbehafteten Digitalfotografie, wo alles verpixelt war, wo ja, zum Beispiel Weiß, ne, das Bild Weiß total ausgefressen war, da war ja nichts mehr drin. Das war ja zum Beispiel etwas, was es in der analogen Fotografie in der Theorie gar nicht geben konnte, weil da immer was drin war, ne, wenn du auf Negativfilm fotografiert hast. Da war Weiß, das war schwarz, das heißt, der Film war gefüllt quasi. Und dementsprechend hast du diese Bilder so schnell erkannt, weil das Weiß komplett weg war. Also und das ist ja eine Ästhetik, wo ich die ganze Zeit im stillen Kämmerlein eigentlich drauf gewartet habe, dass sie wieder genutzt wird.
Ja.
Dass das wie so eine romantische Nutzung der technischen, fehlerbehafteten digitalen Bilder wird. Aber es ist nicht so richtig passiert. Es hat sich nicht so richtig durchgesetzt, dass diese richtig crappy 2000er, 2005er Digital-Schrottkameras, dass das benutzt wird. Es ist irgendwie der Sprung, ich glaube, generative Fotografie kam ein paar Jahre zu früh. Da war schon der neue Schrott, konnte man schon den neuen Schrott produzieren als Ästhetik.
Da sind jetzt viele Dinge.
Jetzt habe ich ganz viel gesagt.
Nein,
ne?
Also ja, aber alles gut. Also ich überlege gerade, wo ich anknüpfe. Weil es gibt so, diese Anfangszeiten von Techniken, die sind einfach unheimlich spannend, weil das eine große Varianz bedeutet, auch große Fehlerquoten, dann aber ja auch damit verbunden ist, was ist ein Fehler? Und dann auch dieses spielerische Moment eben dafür genutzt wird, dass ganz viel passiert. Und dann gibt es immer die großen Aufschreie von denen, die das noch nicht nutzen oder nutzen wollen, also sich dagegen stellen. Es gab ja auch viele, die dann gesagt haben, ganz absichtlich, ich fotografiere nicht digital, ich bleibe auch als Fotojournalist oder Journalistin analog. Und es ist so ein Aufbäumen, was man da zelebrieren kann gegenüber neueren Wege. Wo ich das Gefühl habe, ich weiß gar nicht, ob das so weitergeht, weil alle Techniken, die man jetzt nutzt und sei es eben der Fernseher, einem so oft irgendwelche Updates vorsetzen, ohne die man gar nicht mehr alles benutzen kann, dass man in diese widerständliche Haltung kaum reinkommt, außer man greift auf das Analoge zurück. Also auch diese Widerständigkeit kappt für mich im digitalen Arbeiten, ist die viel weniger möglich. Und dann eben die Entwicklung. Also ja, ich würde auch sagen, die generierten Bilder, die am Anfang entstanden sind, die fand ich sehr, sehr häufig auch höchst amüsant. Dann finde ich...
Aber die Frage ist, warum?
Ja,
das ist eine ganz wichtige Frage. Warum fand man das amüsant? Warum musste man da schmunzeln?
Weil... Also daran lag für mich etwas, dass ich es nicht ernst genommen habe im Sinne von, dass das einen Anspruch hatte, dass es mir etwas zeigt, was ich jetzt gesehen haben müsste, also was im Sinne von einer Information von Weltgeschehen war, sondern das hatte eben wie, also ich bin die Generation, die mit dem Nintendo aufgewachsen ist, wo auch alles verpixelt war und man hat dann gleich irgendwie eben sowas Gamification oder beziehungsweise Spieleoptik und auch Comics und ist in einem anderen Welt und dann kann ich einfach, finde ich, das humorvoll, wenn dann Dinge passieren oder kombiniert werden, die nicht logisch sind, aber funny aussehen. Das ist ja, Humor ist ja auch was sehr Individuelles, aber da hatte ich die Schmunzler und jetzt, wo das immer perfekter wird, lache ich nicht mehr so oft darüber.
Ja, absolut nicht. Ich find, also für mich, ich weiß nicht, wie es dir geht, ist es mittlerweile echt richtig langweilig geworden. Weil auch, also die Bilder, die ja das Internet fluten mittlerweile. So, es gibt ja komplett eigene KI-Netzwerke schon, sowas wie soziale Netzwerke, in denen einfach nur reingeballert wird, einfach nur visuelles Material, was zum Teil aussehen möchte wie etwas, was in der Realität stattgefunden hat, also etwas, was so an so einen fotografischen Duktus andockt. Das ist halt total lahm. Also es ist einfach total langweilig. Für mich, ich habe übrigens eben in meinem Mini-Abriss der fotografisch-technischen Entwicklungsgeschichte natürlich einen wichtigen Punkt vergessen. Ne? Also es gab nämlich kurz nachdem es, als diese crappy Kameras diese komischen Bilder produziert haben, kam das Smartphone, was ja ein Überschritt war im Bereich der privaten oder Amateurfotografie und zum Teil sogar auch im professionellen, weil ich glaube, ein Großteil die Point-and-Shoot-Kameras, die dann für so Street-Photography genutzt wurden, was einfach mal echt ein Riesengenre ist auch, eingetauscht haben gegen ein Telefon. Ein vermeintliches Telefon, was eigentlich als Kamera genutzt wird. Und auch da ist die technische Entwicklung ja so weit, dass es einfach auch mittlerweile rein technisch, wir reden immer vom technischen Bild, bitte, das sollte klar sein, rein technisch gute Bilder produziert. Inhaltlich ist halt, am Ende liegt's an dir, ne? Also.
Aber kannst du noch nachvollziehen, wann du das erste Bild mit einer Handykamera gemacht hast? Ich nicht.
Ja, ungefähr. Das muss 2000, das erste Bild mit einer Handykamera. Ich glaube, ganz früh so Klapp-Handys hatten auch schon mal, da war auch schon mal sowas Kamera-ähnliches drin, aber die waren richtig crappy. Hier kann ich, muss ich gucken. Ich glaube, gibt's, ich hoffe, ich habe es nicht gelöscht. Ich hatte mal einen Blog. Ich hatte mal so ein Tumblr-Blog, wo ich jeden Tag ein Bild mit meinem Schrotthandy gemacht habe und dann so einen kurzen Text dazu geschrieben. Ich glaube, den habe ich irgendwann gelöscht. Also zumindest habe ich die Mailadresse nicht mehr. Aber ich guck mal, ob ich den finde, dann verlinke ich das. Ja. Das war halt immer crap. Das war halt durchgehend crap. Und ich glaube, wenn ich da jetzt drauf gucken würde, das sieht auf jeden Fall bestimmt irgendwie cool aus. Weil das ist so eine ganz bestimmte Zeit.
Der Abstand zur Alltäglichkeit oder zu den Möglichkeiten der Alltäglichkeit macht es wieder spannend. Ja, also dann, wir hatten schon deine Abschlussarbeit, also wenn du deinen Tumblr-Blog dann nochmal
redest. Scheiße, gibt's.
Aber ja, das ist natürlich spannend, weil eben also die ersten Fotos oder was du da fotografiert hast.
Witzig, es gibt die Mailadresse, es gibt's noch.
Okay.
Abgefahren. Das ist fast alles.
Ja,
das ist. Ich scroll schnell durch. Das ist alles so richtig schrottige, bis auf das letzte Bild, was ich gemacht habe, leider. Das ist leider. Aber der Rest ist richtig schrottige Digitalgefrotzel. Witzig.
Ja, aber die Lust eben das zu machen, ne? Egal, also dann nicht mit dem Anspruch des Perfekten, sondern eben dieses Abarbeiten an dem, was da überhaupt mit möglich ist und was einem daran Spaß macht, hat ja auch was fast schon Unschuldiges, auf jeden Fall Spielerisches und das ist gerade ja mit jetzt generierten Bildern auf jeden Fall auch zu beobachten. Alle probieren es mal, alle versuchen es, es gibt fantastische kreative Bildfindungen auch im Sinne von fantasierend und das ist gut zu beobachten. Das war aber dann auch interessant bei der Paris Photo, denn dort auf der Messe gibt es ja den Digital Sektor und man fragt sich so ein bisschen.
Witzig, oder?
Genau, was ist das eigentlich digital? Denn das meiste, was hier ausgestellt wird, dürfte tatsächlich auch irgendwie digital im Prozess sein. Und eigentlich ist dann, außer eine Blockchain-Technologie, die hinter Bildern steckt, die dir als Screens verkauft werden oder eben generierten Bildern durch Software, wäre, ist diese Bezeichnung irgendwie interessant, dass sie dort so gilt und man sich eben dann fragt, wo sind denn dann die Abgrenzungen? Weil dort wird es auch nicht klar. Also mir war nicht klar, wenn es jemandem klar wurde, gerne bin ich froh über die Erklärung, aber mir war dann nicht klar, warum das dann Digitalsektor heißt. Also auch die Begrifflichkeiten führen einen da jetzt noch nicht wirklich weiter, was diese Abgrenzung angeht. Aber da gab es dann eben auch Arbeiten zu, die generiert waren und die auch dann wiederum interessanterweise, ich weiß gar nicht, aus welchem Kontext die Galerie kam, wo ich länger gestanden habe. Das waren interessante Bilder, aber ich glaube, es war eine japanische Galerie, auch keine europäische. Aber da bin ich auf, muss ich nochmal nachschauen.
Ja, also ich würde so grundlegend sagen, dass natürlich die Technik zweitrangig ist im Fotografischen. Also für mich ist die Technik zweitrangig, außer sie spielt eine immense und immanente Rolle für den Inhalt der Arbeit oder für das Wesen der Künstlerin oder des Künstlers. Das gibt es ja auch häufig, dass die Technik eine große Rolle spielt im Erarbeiten künstlerischer Dinge. Ne, das ist aber hauptsächlich auf den künstlerischen Bereich bezogen, weil, und das hatte ich ja schon angeführt, diese Argumente, warum das in der allgemeinen Fotografie so wichtig wäre, analog zu fotografieren, sehe ich bis jetzt die Argumente noch nicht als schlagend an, diese Reduzierung und Verlangsamung, und weil das ist nicht analog immanent.
Aber vielleicht ist das ja auch ein guter Hinweis, nochmal genau wie du sagst, also wenn das bei der Künstler, Künstlerin oder Fotograf, Fotografin so wichtig ist. Also die Diversität der Prozesse hinter dem Bild erlaubt ja auch verschiedensten Personen mit ihrer Natur, mit ihrer Logik tiefer reinzugehen. Das ist ja was total Schönes, dass jeder seinen Weg eigentlich, also verschiedenste Wege gegangen werden können. Mhm. Vielleicht ein Gedanke noch dazu, nochmal zu den, zu den Orten, nicht zum Prozess. Wir haben so viel über Prozess gesprochen, aber ich würde gerne noch einen Gedanken zu den Orten der Fotografie dazu äußern. Denn ich muss immer wieder daran denken, und ich habe das, habe das nicht mehr mitbekommen, aber dass Fotografen und Fotografinnen zum Beispiel gesagt haben, dass die PPS-Labore von FC Gundlach einfach so ein Treffpunkt auch waren. Also dieses, der Prozess und das Material quasi haben ja Orte geschaffen, wo es bearbeitet wird, wo es gelagert wird etc. Und dass man oft gewartet hat eben, dass etwas fertig wurde und dass der Vorraum des PPS-Studios dann oder der Studios dann etwas war, der dann auch zu einem Art Kommunikations- und Wissensraum, würde ich es benennen, wurde, was ja wegfällt, wenn ich alleine an meinem Rechner sitze. Und das ist etwas, darüber denke ich oft nach, dass diese Orte der Fotografie sich auch durch die Entwicklung der Technik so sehr geändert haben.
Ja, kann ich sogar bestätigen, dass dem so war. Ich habe das Ende von PPS in Düsseldorf mitbekommen noch, als ich da bei dem Fotografen, wo ich gearbeitet habe, das war noch die Zeit, da wurde noch auch in der Werbung auf Mittelformat oder manchmal sogar Großbild fotografiert. Und meistens war ich dann derjenige, der dann auch zu PPS in Düsseldorf musste Film abgeben. Es war übrigens, PPS waren zwei Läden. Es war einmal das Labor auf der einen Seite und auf der anderen Seite war der Laden, wo man dann, also auf der einen Seite hast du alles abgegeben und dann bist du meistens noch rüber und hast neue Filme oder ähnliches gekauft oder hattest eh ein Kundenkonto und hast gesagt auf, Namen nenne ich jetzt nicht, soll ich hier einmal 300 Millionen Pack Mittelformatfilm für ein Apfel und ein Ei, wenn man das jetzt heute so sehen würde, kaufen. Und die sind dann auch direkt im Studio bei den Fotografen wieder in den Kühlschrank gelandet. Und ja, da war immer viel los. Also du hast immer da, wenn du abholen solltest und musstest warten, saßt du wie in so einem, manchmal wirkte das wie bei so einem Arzt, dann hast du da mit mehreren Leuten gewartet.
Einfach. Im Wartezimmer.
Und später war es ja, glaube ich, in Düsseldorf nur noch HSL. Und da bist du dann ja zum Abholen sogar immer mit reingegangen, glaube ich. Hinten in das, da hing dann so ein großes, weiß ich bis heute, da hing ein riesen Candida Höfer Bild. Ja. Da haben die, glaube ich, geschenkt bekommen, weil die da produziert hat lassen, glaube ich, oder entwickeln haben lassen. Und bei HSL in Düsseldorf hing ich glaube, es war ein Candida Höfer Bild oder ein Gursky sogar, ich weiß es nicht. Eins von beiden war es auf jeden Fall, so Düsseldorfer Schule hing da in Riesenlappen an der Wand. Und dann saß man da und wartete. Entweder weil man gleich dran kam, wegen irgendwas, oder weil einfach gerade zu viel los war. Also das war, ja, das waren interessante Orte, die tatsächlich nicht mehr vorhanden sind, da gebe ich dir recht. Hatte was Soziales irgendwie. Und man kannte die Leute auch irgendwann. Also man ist hingegangen und man kannte sich. Ich glaube aber, dass das zum Beispiel heute in Berlin gibt, was haben die erzählt, da jetzt auf dem Symposium 14 Labore oder so. Also es gibt immer mehr Labore. In Hamburg gibt es jetzt hier, glaube ich, nur 2 oder 3. Und der eine war halt bei dem Symposium war halt von Chrome oder wie auch immer man es ausspricht. Und ich glaube auch, dass das so Orte sind, aber eben eher so nerdige Orte für Leute, die so nerdig sind und nicht irgendwie für alle, weil sie alle hin müssen. Irgendwie, zu den anderen Orten musste man hin, weil es keine Alternative gab, so richtig. Außer man hat Schwarz-Weiß zu Hause selber entwickelt. Also C41 hat keiner, glaube ich, zu Hause selber entwickelt, Farbe. Die meisten haben, wenn dann Schwarz-Weiß zu Hause entwickelt. Naja, interessantes Thema auf jeden Fall. Und trotzdem möchte ich darauf appellieren, die Stärke der Fotografie liegt nicht zwingend in der Technik. So, mittlerweile ganz besonders nicht mehr. Ich glaube, die Stärke, da können wir vielleicht ein anderes Mal drüber reden. Der Unique Selling Point von Fotografie ist ein anderer. Aber die Technik kann eine Rolle spielen.
Sehr gut. Ein Appell oder auch ein neues Thema, mit das wir dann das wir ein anderes Mal bearbeiten.
Ja. Können wir Material kaufen? Hast du was zu verkaufen?
Oh mein Gott. Ich habe gar kein Material zu verkaufen, tatsächlich. Aber es gibt bestimmt. Also nicht nur für Kameras, Sammlerpreise, auch für verschiedenste Materialien. Davon gehe ich mal aus.
Und für die Einkaufsliste Material?
Ja, für die Einkaufsliste habe ich Material und ich springe einen Schritt zurück. Es kommt nicht aus Paris, aber es kommt aus Kopenhagen, da war ich auch noch, glücklicherweise. Und habe einen Klassiker für die dänische Fotografie mit, der aber meines Erachtens gar nicht so präsent ist hier hierzulande. Und zwar
dänische Fotografie? Ja. Boah, mein Gehirn rattert gerade. Jetzt bin ich gespannt.
Und zwar Kjeld Helmer Petersen.
Okay, sagt mir tatsächlich nichts.
Ein wahnsinniger Fotograf. Also der ist 2013, glaube ich, verstorben erst und hat aber von den 40ern bis in die 2010er Jahre gearbeitet, also ein ganz langes Leben und auch ein ganz langes Schaffen, und er hat wahnsinnig tolle Schwarz-Weiß-Arbeiten, also wo er ins Abstrakte geht, und er hat ganz tolle Farbfotografien, wo man mal abseits der New Color American Photography eben auch mal...
Alles analog.
zwangsweise. Aber in der Farbe schwelgen kann. Und ich kann ihn nur empfehlen. Ich finde, es ist ein sehr langes, volles Leben, ein sehr kreatives Leben. Und dänische Fotografie. Ein Einkaufstipp aus dieser großen, auch einer Fotokultur, wo ich jetzt mal den Klassiker rausgezogen habe.
Oh ja, Kjeld Helmer Petersen.
Ja.
Cool, das bin ich gespannt. Und gibt es ein bestimmtes Bild?
Tatsächlich finde ich von den Schwarz-Weiß-Arbeiten aus den 60ern mehrere Bilder toll, aber da hat er ganz oft, dass sich so Strukturen, egal ob von Technik oder aus der Natur heraus, autark werden auf dem Bild, und das finde ich, mag ich einfach sehr. Ich liebe ja das Abstrakte auch, von daher fällt das gleich bei mir rein in etwas, was ich haben möchte.
Okay, cool. Ja, das gefällt mir. Ich habe auch überlegt, schon während des Gesprächs dachte ich, okay, eigentlich so richtig Classic. Wenn wir schon, wir hatten das am Anfang, Piktorialisten. Mhm. Ich glaube, ich würde wahrscheinlich so jemanden wie Gertrude Käsebier.
Oh ja.
Mhm. Alleine, weil der Name mich immer beeindruckt hat. Dass eine, die ist, glaube ich, Amerikanerin gewesen oder ja. so. Ne? Sie war, hatte mit Deutschland ja. überhaupt nichts zu tun. Mhm. Aber sie heißt einfach Käsebier, was ja. echt stark ist. Mhm. Und die hat, ist eine gute Fotografin gewesen und die hat total schöne, auch so, naja, so piktorialistisch anmutende so mhm. Porträts, glaube ich, auch gehabt. Und davon würde ich gerne, davon würde ich auch eins gerne haben.
Ah, okay. Na, dann haben wir ja schon zwei, ja. zwei Highlights auf der Liste, auf unsere wachsende Liste.
Oh ja, wir müssen mal gucken, was wir damit machen. Wir brauchen dringendst Geld. Dringendst Geld.
Ja, das so, stimmt.
Ich wüsste aber gar nicht, wo kauft man denn Gertrude Käsebier-Bild?
Tja, das gibt es auch dann nicht mehr so häufig auf der Paris Photo. Ich glaube, es gab mal andere Jahrzehnte, in denen das noch präsenter war. Es dürfte mhm. mittlerweile viel seltener auf den Markt kommen. Das ist eine gute Frage. Vielleicht weiß jemand, wo Alex ja. fündig werden würde. Dann ist er für Hinweise.
Wo könnte ich Gertrude Käsebier kaufen? Natürlich ein Original.
Oh mein Gott.
Was natürlich bei mir in beste klimatische Verhältnisse
ja,
kommt.
Das wollte ich gerade sagen.
Und kommt, fällt auch niemals Licht drauf. Mhm. Ich lebe im Dunkeln, ja. in einem Bunker.
Dann stehen die Chancen nicht schlecht, Alex.
Ja, genau, dann verkauft mir das einer. So, alles klar. Dann beim nächsten Mal der Unique Selling Point von Fotografie.
Ich freue mich drauf. Wir hören uns.
Ja, machen wir. Mach's gut. Ciao.
Ciao.